WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Heute mit Steffi Klaus. Einen schönen guten Tag. Ein Haus, ein Baum, ein Kind, ein Fotoalbum. Jeder Mensch hinterlässt im Laufe seines Lebens irgendwelche Spuren, die auch über den Tod hinaus Bestand haben. Ob bewusst oder unbewusst. Ist doch wirklich auch ein schöner Gedanke, dass am Ende was von uns übrig bleibt. Etwas, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Wir möchten heute ab kurz vor 3:30 mit Ihnen über den Wunsch, sich zu verewigen, sprechen. Was möchten Sie einmal hinterlassen? Was haben Sie vielleicht schon geschaffen, was für die Nachwelt bestimmt ist?
Manchmal versucht man ja auch durch Tagebucheinträge oder so unsterblich zu werden. Ich habe zum Beispiel früher, als ich 14 war, immer gedacht, wenn ich Tagebuch schreibe und man das in 300 Jahren vielleicht mal ausgraben sollte, dann wird was von mir entdeckt werden. Und das fand ich einen ganz tollen und spannenden Gedanken.
Wie stark ist Ihr Wunsch, etwas Bleibendes zu schaffen, etwas zu hinterlassen? Und was schwebt Ihnen davor? Warum ist es Ihnen wichtig, sich zu verewigen? Und wie tun Sie das? Oder sagen Sie, muss man das eigentlich, etwas Sinniges hinterlassen? Für wen? Ab sofort können Sie uns zu diesem Thema erreichen unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 0800 5678 3x5. Hier kommt die Nummer nochmal 0800 5678 3x5. Außerdem heute bei uns Dame mit Bart, wie man störende Herrchen wieder los wird und Verkaufspsychologie bei Heinrichs, wie man seinen Kindern gängige Marktregeln vorlebt und das Ganze ordentlich nach hinten losgeht.
WDR 5 Lebensart. Heinrich, die Hausnummer.
Wer etwas verkaufen will, der muss sich was einfallen lassen. Einen guten Preis zum Beispiel, eine prima Werbekampagne, vielleicht sogar eine Prämie. Das Produkt ist dabei manchmal sogar nebensächlich. Erik Heinrich wollte seinen Söhnen diese Marktregeln vorleben. Sie lernten auch recht schnell und hatten dabei aber noch ganz andere Vorbilder.
Im Herbst hatte ich ungefähr 200 Liter Saft aus eigenen Äpfeln gepresst. Nun denken Sie nicht, die Kinder sagen, wow, Vatis selbstgepresster, gesund, lecker, Nein, im Drink-Ranking kommt die gute Eigenmarke hinter allen fiesen Soft- und Energy-Drinks. Okay, denke ich, die Marke Vatis Tropfen braucht eine Imagepolitur und Lobbyarbeit. Ich sage also zu unserem Großen, wir machen einen Deal. Ich zahle dir 50 Cent extra Taschengeld die Woche und du brauchst nichts weiter zu tun, als immer mal wieder ein Glas Apfelsaft zu trinken und ihn unauffällig zu loben. Bleibt aber unter uns. Deal, sagt er. Er erledigt seinen Job, als hätte er nie etwas anderes als Apfelsaft-Lobbying gemacht. Lässt in Gegenwart von Mutter und Bruder fallen. Kann ich noch ein Glas von dem Guten haben? Haben wir eigentlich noch genug Vorrat? Und so fort. Unser Jüngster steht auf einmal auch auf den guten Most. Dann läuft die Sache irgendwie aus dem Ruder. Der Große meint, er ist eine Größe in der Familienpolitik, verlangt 1 Euro pro Woche. Das ist mir aber zu viel. Kurz darauf wird unser Geheimdeal bekannt. Die Familienöffentlichkeit wendet sich gegen mich. Der Apfelmost wird geschmäht, mein Saftimperium bröckelt. Dann kommt ein Anruf von der Grundschule. Die Klassenlehrerin unseres Jüngsten ist empört. Er und sein Kumpel betrieben ein florierendes Geschäft mit Magic-Karten. Für die Kinder haben diese Sammelkarten Kult- und Suchtpotenzial. Unser Bengel macht Reklame für die Karten und sein Kumpel verkauft die teuer. Den Gewinn teilen sie sich. Wie sich das mit seiner sozialen Position als stellvertretender Klassensprecher vertrage? Etwas später gibt's Ärger an der Schule, die der Große besucht. Auf dem Elternabend bringt der Lehrer eine sehr ernste Sache zur Sprache. Es gäbe da einen Kreis, der mit T-Shirts dealt. Fast eine Mafia, sagt er. Ich stelle meinen Großen zur Rede. Ach das, sagt er. Was ist denn dabei? Ein Kumpel besorge T-Shirts mit dem Aufdruck »Die coolsten« aus dem Internet und der Klassensprecher vertickt die. Der nette Sascha, frage ich, der dem Geolehrer immer die Karte hinterher trägt. Eben jener, sagt mein Großer, etwas gespreizt. Wenn jemand etwas von ihm will, ein Konflikt soll gelöst werden oder eine Schulnote gefällt nicht, dann trifft derjenige den Klassensprecher auf einem kleinen Nebenplatz vom Schulhof, genannt Lobby, zum persönlichen Gespräch. Aber das läuft nur, wenn er ihm ein T-Shirt abkauft, mit einem gewissen Aufschlag. Und damit zur Partei der Coolsten gehört. Ich sage, ich glaube es nicht. Er sagt, wieso? Wir nennen es Röttgern. Vielleicht wird das Wort des Jahres 2010. Was mache ich nun mit meinem Apfelsaft? Kann ich bis 2017 trinken? Oder ich starte ein Business. Trinkt mehr Obst. Madonna hat ja sogar aus Kokoswasser ein It-Getränk gemacht. Vielleicht suche ich mir einen arbeitslosen Politiker als Berater mit Zugang in die ganz großen Konsumentenkreise. Es heißt, da kommen bald wieder talentierte Ex-Politiker auf den Beratermarkt.
Sie hören die Lebensart bei WDR5. Mit zunehmendem Alter, da wachsen bei vielen Frauen nicht nur die Pölsterchen an Po und Hüften, sondern auch die Haare. Was ja gar nicht so schlimm wäre, wenn die Haare nicht genau da wachsen würden, wo sie zumindest bei Frauen nicht hingehören, im Gesicht nämlich. Früher auf dem Jahrmarkt, da war die Dame mit Bart vielleicht eine Attraktion, aber heute versucht die Dame von Welt, die kleinen Nervtöter so schnell wie möglich loszuwerden. Caroline Michel über haarige Problemzonen und wie man sie in den Griff bekommt. You are
so beautiful. Kann ich mal anfassen? Ah, hier spüre ich das ein bisschen.
Ich habe ein Problem. Kein wirklich schlimmes, dafür aber schon seit Jahren. An meinem Kinn wachsen kleine Haare. Fiese schwarze Hexenhaare. Und das habe ich neulich mal nebenbei im Büro erwähnt. Die Reaktion der Kolleginnen war umwerfend.
Also ich sehe die jetzt gar nicht, bei mir sieht man die viel besser. Aber am schlimmsten ist ja nicht, dass man das sieht, sondern dass man das selber fühlt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich in Urlaub fahre und ich habe meine Pinzette vergessen, dann drehe ich bald durch und fange dann an zu versuchen, mit den Fingernägeln das rauszurupfen und dann habe ich immer nachher schöne Pickel und Pusteln und das Haar ist immer noch drin. Schrecklich. Das habe ich schon bestimmt seit ich 20 bin, das Problem.
Ich kenne das auch, die sieht man zwar nicht, aber ich fühle die sind so ganz hart. Und dann dauert das fast eine Woche, bis die griffig sind mit der Pinzette. Und dann ackere ich aber schon die ganze Woche dran rum, bis ich dann hier so einen richtig roten Flatschen habe. Auch toll.
Wir recherchieren im Internet und stellen fest, dass es nirgendwo Zahlen darüber gibt, wie viele Frauen einen Damenbart haben. Oder wie viele Frauen glauben, einen Damenbart zu haben.
Man sieht es manchmal bei anderen und dann denkt man, oh mein Gott, sieht man das bei mir auch. Und dann fühlt man und dann denkt man, oh mein Gott, ja, diese Stoppel, ich habe sicher so einen Vollbart wie die da hinten im Bus. Und das ist die Panik. Es ist nicht so dieser Stoppel, den man vielleicht fühlt und den wirklich keiner sieht, sondern es ist dieses alte Weiblein, das wirklich so einen Vollbart hat und man Angst hat, ja, dass man genauso aussieht.
Ich will jedenfalls nicht, dass mich die Leute im Bus anglotzen. Und das ewige Rumzupfen mit der Pinzette nervt auch. Ich beschließe, dem haarigen Problem ein Ende zu machen. Ich vereinbare einen Termin in einem Kosmetikstudio. Der erste Schock kommt schon beim Vorgespräch. 2 Wochen vor der Behandlung ist Auszupfen streng verboten. Ich sehe aus.
Darf ich bei Ihnen rasieren oder lieber kürzen mit der Schere? Was wäre Ihnen lieber?
Serpil Yazici ist IPL-Fachkraft. IPL heißt Intense Pulsed Light und ist so etwas wie ein weiterentwickelter Laser, der mit hochenergetischem Licht gegen Akne, Altersflecken, Besenreißer, Nagelpilz und eben die störenden kleinen Härchen ankämpft. Und für mich hat sie die Lovely 2 Blitzlampe ausgewählt. Das modernste und hautschonendste Modell, das im Moment auf dem Markt ist, sagt sie. Mir klingen die Warnungen der Kolleginnen vor den Risiken der Haarentfernung noch im Ohr. Eine hat mir sogar ein Buch geschenkt, in der es um eine Frau geht, auf deren Oberlippe einige unerwünschte Härchen sprießen. Durch die Behandlung einer Kosmetikerin wird daraus ein ausgewachsener Bart, sagt der Klappentext. Wie lustig. Aber zu spät. Ich sitze schon mit Schutzbrille auf dem Zahnarztstuhl. Das Gerät wandelt die Farbe in Energie um und verkocht die Haarwurzel. Funktioniert allerdings nur bei dunklen Haaren. 4 Behandlungen à 59 Euro und im Abstand von 4 Wochen, dann bin ich meine schwarzen Haare los, verspricht die Fachkraft. Dann wird's spannend. Ein Glück. Es riecht nach verbranntem Haar und ich sehe aus wie vorher. Also genau wie vorher. Keine Verbrennungen, keine Pusteln. Aber die Kinnhaare sind auch noch da. Sie werden erst in den nächsten 1-2 Wochen nach und nach ausfallen. Und dann heißt es wieder, nicht zupfen, nur kürzen. Bis zur nächsten Behandlung in 4 Wochen. Wenn Sie also heute oder morgen im Bus eine Dame mit fiesem, borstigen Kinnbärtchen sehen, dann kann das sein, dass ich das bin. You are so beautiful to me. Mm-hmm.
Bei Männern, da können es aktuell nicht genug Haare im Gesicht sein. Frauen dagegen ist schon das feinste Härchen ein Dorn im Gesicht. Das ist doch irgendwie gemein.
WDR 5 Lebensart. Hörer im Gespräch.
Der eine schreibt ein Buch, der andere einen Welthit, der dritte leistet vielleicht einen wichtigen wissenschaftlichen Beitrag. Es gibt viele Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen, Spuren zu hinterlassen und sich selbst sowas wie ein Denkmal zu setzen. Und das müssen nicht immer die ganz großen Taten sein. Manche machen das mit einem Familienalbum, einem Apfelbäumchen im Garten oder aber einer Patenschaft für eine Parkbank. Wir würden gerne mal von Ihnen wissen, was Sie Bleibendes hinterlassen möchten. Wie wichtig ist Ihnen, dass man sich auch nach ihrem Tod in irgendeiner Form an sie erinnert? Und was haben sie möglicherweise schon geschaffen, das für die Nachwelt bestimmt ist?
Ich hoffe, dass durch meine Doktorarbeit, die in ein paar Jahren fertig sein wird, ich einen wissenschaftlichen Beitrag leisten kann und dass deswegen was von mir übrig bleibt. Wenn ich mal nicht mehr sein werde und die Nachwelt mit dieser Arbeit was anfangen kann und ich so einen Beitrag leisten konnte.
Über den Wunsch, sich zu verewigen, darüber möchten wir heute mit Ihnen im Hörergespräch reden unter der 0800 567 83 mal die 5. Hier kommt die Nummer nochmal, 0800 567 83 mal die 5. Michael Niehaus berät in einer philosophischen Praxis Menschen in allen Fragen ihres Lebens und ist heute unser Studiogast. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Niehaus, womit haben Sie sich selbst schon verewigt?
Ja, wenn man den Titel unserer Sendung sich anschaut, mein Haus, mein Baum, meine Webseite, habe ich das Programm schon erledigt.
Schon alles hinter sich.
Ja, zusätzlich ein Buch, ich habe drei Kinder, also alles Punkte, wo man sagen könnte, das sind Dinge, in denen ich auch weiterlebe, wenn ich nicht mehr hier sein sollte.
Mhm. Was davon ist Ihnen am wichtigsten?
Sicherlich meine Kinder, wobei die natürlich nicht unter dem einzigen Ziele quasi, dem ewigen Weiterleben, gezeugt sind. Aber es ist sicherlich eben der Punkt, wo ich sagen würde, dort gebe ich am meisten von dem an Werten, an Überzeugungen, an Lebensauffassungen mit und teile das mit anderen.
Das sagen ja wahrscheinlich viele Menschen, die Kinder haben, dass sie sagen, also durch meine Kinder lebe ich auch weiter. Ist das nicht für die Kinder auch ein enormer Druck, unter dem sie da stehen? Also dieses auf dir lasten alle meine Hoffnungen, du wirst derjenige sein, der mein Erbe, mein Leben vorführt. Das ist doch, fortführt, das ist doch eine Menge Druck auch.
Ja, klar, das erleben wir ja ganz oft, oder die großen literarischen Figuren auch, wo diese Erwartungen sind, das Familienerbe anzutreten oder so etwas. Ich denke aber, dass das heute eher so nicht so im Mittelpunkt steht. Also es gibt sicherlich so die Unternehmertradition oder so etwas, wo das der Fall ist, aber es ist eher, sehe ich es in diesem Positiven, dass man eben etwas mitgibt im Sinne eines Geschenkes, nicht im Sinne einer Bürde.
Und sowas wie Werte auch mitgeben, Gedanken, genau, die sich dann weiter transportieren.
Genau, ja.
Jetzt haben wir einen ersten Hörer in der Leitung, das ist Michael Schulz und der kommt aus Waltrop. Hallo Herr Schulz.
Ja, hier bin ich.
Was haben Sie denn schon der Nachwelt hinterlassen? Haben Sie überhaupt schon was hinterlassen?
Ja, ich habe es hinterlassen, aber auch bin erst darauf gekommen, weil ich bin Bauunternehmer oder Jungunternehmer und habe auch diverse alte Häuser abgebrochen und dort wurden früher oftmals, sag ich mal, Kronkorken oder Geldstücke oder Zeitungsartikel irgendwo zwischen die Mauerfugen gesteckt. Und das hat mich natürlich inspiriert, weil ich selber auch Häuser baue.
Also das heißt nochmal ganz kurz, also früher hat man alte Zeitungen in die Mauerritzen gesteckt, um so Spuren zu hinterlassen, also um zu zeigen, aus welchem Jahr das Haus oder wann das Haus genau gebaut wurde.
Ja, manchmal war es so ein Mittel zum Bau, aber das sind natürlich dann historische Werte, die man wiedererkennen kann, ne? Also zeitliche Daten. Und wenn heutzutage ein Häuser abgebrochen werden und man findet sowas, dann wird man natürlich neugierig, also wenn man Interesse an der Historie hat. Und genauso mache ich es natürlich dann auch. Und zum Beispiel, wenn ich Fundamente für ein Haus lege, auch wenn man sagt, man sieht, ritze ich dann zum Beispiel mit meinem Zollstock einfach nur meine Initialien ein mit einem kurzen Datum.
Also MS und das Datum von heute meinetwegen.
Genau, so ungefähr.
Warum machen Sie das?
Weil ich, sag mal, ich finde Geschichte spannend. Und wenn man, sag ich mal, An- und Umbauten macht oder so und man muss im Keller irgendwo ein Loch brechen, dann wird es natürlich, man findet solche Dinge oder alte Gegenstände, die man mit eingebaut hat, Ja, ich denke mal, das Gleiche haben die Handwerker sich damals auch schon gedacht dabei.
Mhm. Michael Nierhaus, etwas hinterlassen, wie es Michael Schulz gerade berichtet hat, also Initialien, gar nicht mal um sich selber irgendwie oder sich persönlich zu verewigen, sondern um Geschichte zu erzählen, auch ein Grund, sich
genau,
zu verewigen.
Spuren hinterlassen, also im historischen Sinne zu sagen, es war das Jahr 2010, als dieser Keller gebaut wurde.
Mhm. Genau sowas.
Genau.
Ja, und daran habe ich immer wieder Interesse. Also das
ist, Herr Schulz, was war denn das Spannendste, was Sie oder das Aufregendste, was Sie schon einmal gefunden haben? Also die spannendste Spur, die Sie schon mal in einem alten Gemäuer gefunden haben?
Das war in Waltrop an der Wilhelmstraße, haben wir ein Gebäude abgebrochen und da haben wir in den Fundamenten, also Grundstandlegung, könnte man sagen, eine Goldmünze gefunden.
Mhm. Oh. Ja, was genau für eine Münze war
das? Ganz genau konnte man das nicht mehr deklarieren und die war auch wohl nicht besonders historisch wertvoll. Die war halt 100 Jahre alt, aber das war irgendeine Prägung in einfachster Form aus irgendeinem Blech-Kupfer-Mischung. Also hat keinen besonderen Wert, war halt 100 Jahre alt, aber das war so dieses Erlebnis, was mich dazu geführt hat zu sagen, wir machen das weiter oder ich interessiere mich auch dafür oder versuche mich zu, Geschichte zu bilden.
Ich glaube, dass Ihnen das tatsächlich gelingt. Schön, dass Sie den Anfang gemacht haben hier in der Lebensart. Herzlichen Dank. Michael Schulz ist Maurer und verewigt sich mit seinen Initialien und dem Datum in den Beton, den er gerade gegossen hat. Mein Haus, mein Baum, meine Website. Warum wir uns so gerne verewigen? Das ist unser Thema in der Lebensart auf WDR5. Und gleich geht's weiter. In der Literatur, der Wissenschaft, der Kunst oder der Musik, überall auf der Welt verewigen sich die Menschen, um etwas Bleibendes zu schaffen und sich damit auch in irgendeiner Weise unsterblich zu machen. Auch im Alltag, mit einem Haus, einem Erbe oder einer bestimmten Tat. Woher kommt eigentlich diese Lust, sich zu verewigen und was soll mal von ihnen bleiben? Darüber sprechen wir heute in der Lebensart auf WDR5. Zu Gast im Studio ist der philosophische Berater Michael Nierhaus. Nierhaus, woher kommt diese Lust eigentlich, sich zu verewigen? Man könnte doch auch sagen, wenn ich tot bin, bin ich tot. Kann mir doch egal sein, was danach mit mir und meinem Leben passiert.
Mhm.
Ich merk's ja eh nicht mehr.
Das stimmt, aber ich denke, vor dem Gedanken, sich eben unsterblich zu machen, steht die Erfahrung, dass man sterblich ist. Das hört sich jetzt erstmal sehr trivial an, aber aus diesem Kreislauf der Natur von Werden und Vergehen eben auszusteigen, da etwas eben einen Punkt zu setzen, der über mich selber hinausweist, das ist, denke ich, eben das Interesse, warum Menschen immer wieder denken, ich möchte etwas tun. Ich möchte etwas tun, dass Generationen nach mir sich an mich erinnern. Denn das Wesentliche der Unsterblichkeit ist ja eigentlich der Punkt, dass man nur in der Erinnerung der anderen weiterlebt. Man selber ist tot, es lebt aber die Erinnerung. Und das ist dann eben die Form in beispielsweise Literatur, in Kunst, wo wir uns ja noch heute an die Arbeit, an das Leben vergangener Generationen erinnern können.
Aber eigentlich wollen doch die meisten Menschen sich zu Lebzeiten nicht mit dem Tod auseinandersetzen.
Das stimmt. Darum ist es ja sozusagen dieser Umweg, dass es mir auch wichtig erscheint, das deutlich zu machen. Also sich damit eben auseinanderzusetzen, dass da der Tod ist. Es ist so.
Das ist so eine Krücke quasi.
Es ist eine Krücke.
Ja.
Es ist eher der Gedanke, der Wunsch quasi weiterzuleben und den Tod auszublenden.
Mhm.
Dieses Weiterleben wollen in meinen Werken, Erinnerungen oder was auch immer. Und
das heißt, man würde eigentlich entspannter leben, wenn man sich über all das keine Gedanken machen würde, also wenn man eben auch sich gar nicht verewigen möchte, sondern einfach so im Hier und Jetzt lebt?
Das auf jeden Fall. Es ist ja so etwas, was eigentlich weiter irgendwie geht und ist natürlich immer auch, wenn man das bewusst macht, also beispielsweise ein Buch schreibt mit der Intention, ich möchte mich darin verewigen, ist es ja auch erstmal eine Menge Arbeit. Das ist sozusagen der eine Punkt. Der andere Punkt, warum wir etwas dann eben auch aufschreiben, ist natürlich auch der, dass wir uns in dem Schreiben über uns selber klar werden. Also diese Erinnerung, das Tagebuch, was Sie gerade eben angesprochen haben, ist ja da ein ganz, ganz praktischer Punkt, dass man seine Gedanken ordnet, dass man sich mit sich auseinandersetzt und darüber natürlich auch auf diese Frage von Vergänglichkeit eben dann und wann stößt.
Walter Heuschen ist jetzt am Telefon und er ruft aus Köln an. Hallo, Herr Heuschen.
Guten Tag in die Runde.
Was soll denn von Ihnen bleiben?
Von mir bleibt all das, was die Menschen, die ich, denen ich begegnet bin, in wohlwollender oder in weniger wohlwollender Art und Weise erinnern mögen. Ich wollte eine These aufstellen, dass ich sage, dass die meisten Erinnerungsstücke und die meisten Erinnerungssituationen oder die meisten Erinnerungswerke eigentlich absichtslos geschaffen worden sind, nicht aus dem Zweck, dass man sich daran erinnern soll, sondern weil sie aus den Lebenszusammenhängen der Menschen entstanden sind, um sich selbst damit eine Aufgabe zu stellen.
Nennen Sie mal ein Beispiel.
Ich fahre jetzt im März wieder in meinen Heimatort und pflege die Bäume. Die sind von meinem Opa gepflanzt worden im 19. Jahrhundert. Die sind also jetzt schon über 150, 160, 170 Jahre alt. Da, auf diese Art und Weise verbinde ich mich mit ihm, der meine Kindheit und Jugend, meine Kindheit begleitet hat, und erinnere mich seines Verhältnisses zur Natur. Mhm. Zweites Beispiel. An lebende Lehrer, die in meiner Ausbildung mir eine wichtige Person waren, erinnere ich mich gerne. Sie in ihrer Art, wie sie mich als Schüler behandelt haben, das ist absichtslos von der Vorstellung, dass ich mich doch später daran erinnern möge. Mhm. Erinnere mich daran, weil mein Gewahrsein oder mein Geist am Tag nicht ruht. Und er ist ständig in Verbindung mit Szenen. Er wird angeregt durch ein Objekt. Ich habe auf meinem Zimmer habe ich ein kleines Schränkchen stehen. Das habe ich aus meiner Familie bekommen. Und das erinnert mich an meine Kindheit, die ich mit diesem Schränkchen als Kind gespielt habe. Alles absichtslose Sachen, die aber meinen Alltag oder mein Leben ständig durchziehen. Die Erinnerung ist das, was präsent ist. Die Vergangenheit findet bei mir in der Gegenwart statt. Mhm. Und all das, was ich schaffen kann, ist im materiellen Bereich gesehen vergänglich. Weil wenn man über den Flohmarkt geht, sieht man, da sind die Dinge aussortiert, derer es keiner speziellen Erinnerung mehr bedarf. Mhm. Die Bilder meiner Eltern aus ihrer Jugend, die leben durch mich ein Stückchen weiter.
Ja.
Aber die sind auch wiederum nicht geschaffen worden, wie auch ich Fotos von mir nicht schaffe, damit meine Kinder sich daran erinnern. Ich habe zwei Söhne. Und das, was ich als Wichtigstes für mich empfinde, ist, dass ich in meinem Alltagsleben mit Respekt, Achtung und Liebe mit den Menschen in meiner Umgebung umgehe, auch mit der Natur. Und dadurch schaffe ich eine positive Form, eine positive Energie der Erinnerung. Mhm. Das ist zum Beispiel, wenn meine Söhne mich sehen und wir uns begrüßen, umarmen wir uns. Das ist etwas, eine Erinnerung aus all den guten Dingen, die sie durch mich erfahren haben und die ich durch sie erfahren habe. Das ist dann, was mein Lebensglück im Alltag ausmacht.
Ja, Sie haben, Herr Heuschen, ganz viele tolle, wichtige Dinge erzählt. Ich würde mir gerne diesen Begriff der Erinnerung herauspicken. Michael Niehaus, Herr Heuschen hat gesagt, durch die Erinnerung, die man hat, erhält man Menschen und Dinge am Leben. Also eigentlich dadurch geschieht diese Verewigung.
Genau, eben in der Erinnerung an die Lehrer, an die Eltern, Großeltern, an diese Generationen der Menschen, die nicht mehr bei uns sind, leben diese Menschen ja trotzdem weiter bei uns, in uns, gegenwärtig. Also darum finde ich dieses Beispiel, was Herr Heuschen bringt, eben auch sehr gut, dass es eben hier auch das Absichtslose ist, dass es eben nicht diese großen künstlerischen Monumente sind, mit denen man sich verewigt, sondern eben dass das Alltägliche, die Erinnerung daran.
Das heißt, es gibt auch bei vielen Menschen, die verewigen sich sehr unbewusst. Also das ist gar nicht immer was Bewusstes, sondern einfach was Unbewusstes, dem etwas weitergegeben wird zum Beispiel, man sich gar keine großen Gedanken darüber macht.
Genau, also das Beispiel Lehrer würde ich aufgreifen. Viele erinnern sich eben an ihre Lehrer über Generationen oder über lange Zeit hinweg, an das, was die Lehrer damals völlig unbewusst, absichtslos eben in ihrem Unterricht mitgegeben haben. Niemals unter diesem Aspekt, ich als Lehrer möchte mich in meinen Schülern verewigen. Das ist sicherlich eher
obwohl,
der Ausnahmefall.
Solche gibt es bestimmt auch.
Solche gibt es auch, nur ob das dann immer das Positive ist, ist nochmal die andere Frage. Aber,
Darf ich noch ein Beispiel erwähnen? Gebäude zum Beispiel können bestimmte Erinnerungen auslösen. Wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn ich meine alte Schule sehe, da habe ich sehr positive Erinnerungen dran, wie ist es jetzt zum Beispiel bei den Menschen, die jetzt gerade auch in diesen Missbrauchsgeschichten ihr altes Schulgebäude wieder besuchen? Was ist dort an Erinnerung da? Das ist auch etwas, ich scheue mich diesen Begriff Ewigkeit zu benutzen, weil es ist unbegrenzt, nicht zu begreifen ewig, aber für ein, zwei Generationen ist mit diesen Gebäuden, mit dem Ort, mit bestimmten Bäumen oder mit bestimmten Zimmern eine Erinnerung an eine ganz schmachvolle Zeit verbunden. Das ist auch Erinnerung. Und die Täter haben das nicht initiiert, weil sie dadurch unsterblich oder sich
verewigen wollten. Ja.
Und
ja, genau.
Ich will nur sagen, dass es wichtig ist für mich im Leben, mich mit dem guten Dingen zu beschäftigen. Das heißt, ich musste auch verschiedenste schwere Situationen meiner Kindheit und Jugend verarbeiten. So habe ich zwar eine Erinnerung daran, aber es ist Teil meines ganzen vollen Lebens geworden. Insofern ist es keine Belastung mehr dabei. Und mir ist es wichtig, den Fokus nicht so sehr darauf zu legen, ich schaffe das jetzt, ich habe auch ein Haus gebaut und das ist das, womit sich meine Kinder an mich erinnern sollen. Mir ist es wichtig, sie erinnern sich an das Gute, was sie vom Papa bis jetzt bekommen haben und sie drücken das aus in einer Umarmung. Oder ich kann auch meinen schon längst 1954 gestorbenen Opa mich erinnern und ich kann ihn auch noch ideell oder so im Gedanken umarmen, weil er ein ganz Lieber gewesen ist. Das bringt für mich heute etwas Wunderschönes. Alles andere, was sich an das Materielle anknüpft, ist Ego.
Stolz. Ihre Botschaft ist angekommen. Ja, ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für diese vielen interessanten Gedanken. Walter Heuschen in Köln. Michael Niehaus, viele Menschen versuchen etwas zu hinterlassen, indem sie ihren Nachkommen Bilder hinterlassen, Fotos hinterlassen. Was ist aber, wenn die Nachwelt auf eine solche Hinterlassenschaft überhaupt keinen Wert legt? Also das heißt, dass alles, wenn das als Ballast empfunden wird und das alles am Ende auf dem Müll landet. Dann ist was schiefgegangen mit dem Verewigen.
Mit dem Verewigen und auch mit dem Mitteilen. Also weil die Generation, die etwas hinterlässt, hinterlässt ja nicht nur etwas Materielles, sondern sie hat ja auch immer eine Bedeutung, die sie damit eben vermitteln will. Und wenn das, was eben der Elterngeneration sehr wertvoll war, eng am Herzen lag, jetzt dann irgendwie auf dem Sperrmüll landet, dann ist sicherlich was schiefgelaufen, weil eben das, was dieses Materielle eigentlich bedeutet, die Fotos, die Bücher, die keine Ahnung was, eben für die nachfolgende Generation keinen Wert hat oder, was ja oftmals auch der Fall ist, gar als Belastung empfunden wird, eben nicht so, wie es Herr Heuschen in seinem Beispiel sagte, als eine positive Erinnerung hat, sondern wir ja auch alle Fälle kennen, wo eben die Erinnerung an die Eltern, Großeltern, Lehrer etc. mit sehr negativen Dingen verknüpft sind.
Gisela Umlauf aus St. Augustin ruft sie an. Herzlich willkommen, Frau Umlauf.
Guten Tag.
Guten Tag.
Also mein Mann sagt immer, er hat sich ein Denkmal gesetzt mit unserem Haus, das wir mehr oder weniger mit eigenen Händen gebaut haben. Und da bestand meine Mutter darauf, dass eine Flasche mit einem Schriftstück mit eingebaut wird, falls es irgendwann mal abgerissen wird. Aber ich sehe es immer ein bisschen anders. Mein Leben geht weiter in unseren 6 Kindern. Und jetzt haben wir 15 Enkelkinder. Und für die Enkelkinder haben wir sehr viel getan, indem wir sie familienweise hier immer eingeladen haben. Weil ich denke, es ist sehr wichtig, dass ich diese Cousins und Cousinen auch kennenlerne. Und die, also von Berlin bis Bayern sind unsere Kinder teilweise verstreut. Nur der jüngste Sohn mit 2 Enkeln wohnt mit bei uns im Haus. Und ich merke, was diese beiden Enkel zu diesen ganzen anderen Cousins und Cousinen für Beziehungen aufbauen, weil sie sich ja viel enger kennenlernen. Außerdem, das wollte ich nur noch sagen, außerdem haben wir allen 6 Kindern Alben geklebt mit Bildern von Urgroßeltern von 1800 so und so viel, damit die Heimat Schlesien auch irgendwo nicht vergessen geht.
Und ihre Kinder waren auch dankbar über diese Fotobücher. Also die wollten die auch haben und halten die in Ehren.
Die halten die in Ehren und wir haben einem zum Diplom geschenkt und dem anderen zu einem runden Geburtstag. Und dann waren ja dann immer Freunde bei solchen Feiern dabei, die haben sie sich angeguckt. Und die waren, diese Fotoalben sind immer mit erklärenden Untertiteln. auch ein bisschen lustig gemacht.
Ja, und einfach auch ein Stück Geschichte, das, was wir vorhin schon hatten.
Ihre Lebensgeschichte.
Lebensgeschichte, die weitergereicht wird dadurch. Und die ja Gott sei Dank in ihrer Familie dann auch angenommen wird von den von ihren Nachkommen. Liebe Frau Umlauf, lassen Sie mich Herr Niehaus kurz fragen. Frau Umlauf hat gerade zwei Dinge gesagt. Ihr Mann hat sich ein Denkmal gesetzt mit einem Haus und für Sie geht das Leben eigentlich weiter oder leben die Kinder ihr Leben eigentlich weiter. Gibt es eigentlich geschlechtsspezifische Unterschiede, wie Mann und Frau sich gerne in der Nachwelt erhalten wollen, sich verewigen wollen? Also haben Männer da andere Vorstellungen als Frauen?
Oh, das weiß ich jetzt nicht, ob man das so generalisieren kann, aber ich denke schon, dass es dieser Unterschied ist, den wir vorher auch bei Herrn Heuschen hatten, eben einmal dieses Denkmal, so wie Frau Umlaufsmann sagte, ich habe mir hier ein Denkmal gesetzt, ein Monument gesetzt, während Frau Umlauf ja eher eben dieses diesen Kreislauf, das zyklische Weiterleben in der Familie, in den Generationen gewählt hat. Mhm. Das kann schon sein, dass da was Geschlechtsspezifisches dran ist.
Liebe Frau Umlauf, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns erzählt haben, wie Sie sich in Ihrer Familie verewigen und wie Sie die Erinnerung an Ihre Familie erhalten. Herzlichen Dank nach St. Augustin. Wir sprechen heute in der Lebensart auf WDR 5 darüber, warum wir uns eigentlich so gerne verewigen und wie wir das tun und warum wir das überhaupt machen müssen. Für wen eigentlich? Gleich sprechen wir weiter. Was soll eigentlich von uns übrig bleiben? Was möchten wir gerne für die Nachwelt erhalten? Möchten wir überhaupt irgendetwas erhalten? Das bereden wir in der Lebensart bei WDR 5 mit dem philosophischen Berater Michael Niehaus. Herr Niehaus, wir haben schon häufiger jetzt gehört innerhalb dieser Sendung, der Wunsch, sich durch die eigenen Kinder zu verewigen, weiterzuleben, der ist sehr, sehr groß. Allerdings leben wir ja in einer Gesellschaft, in der immer weniger Paare auch Kinder bekommen oder auch sich bewusst gegen ein Kind entscheiden. Wie wird dieser Umstand denn kompensiert?
Ich denke, dass das eben, was wir dann erleben, mein Blog, meine Website, andere Formen von Erinnerung stärker in den Mittelpunkt treten, weil ja dieses natürliche sich mitteilen den Kindern gegenüber nicht stattfindet, sondern eben es andere Formen von Mitteilung gibt. Also,
aber wenn man es ganz genau nimmt, also so ein Blog oder so eine Webseite, die erlischt ja dann auch irgendwann, wenn man nicht mehr ist,
natürlich,
oder? Also ja, das ist ja nicht wirklich was für die Nachwelt.
Nicht für die Nachwelt, dass diese Website an sich materiell gesprochen weiterbleibt, sondern das, was wir heute schon mehrfach angesprochen haben, die Erinnerung daran ist ja die, die einen unsterblich macht. Und da ist es natürlich so, dass eben, wenn es kein soziales, engeres Umfeld gibt, irgendwann auch diese Erinnerung abreißt. Das muss nicht immer die Familie sein. Das war sicherlich in den traditionellen Gesellschaften eben so, dass es die Familie war, die diesen Faden durch die Zeit gesponnen hat. Heute sind es dann ja sehr oft eher vielleicht engere Freundeskreise, in denen man unsterblich in Anführungszeichen bleibt durch seine Taten.
Jetzt sprechen wir mit Philipp Krenser in Wuppertal. 10 Jahre alt. Hallo Philipp.
Hallo.
Hallo. Was soll denn von dir mal bleiben, wenn du mal nicht mehr bist? Ich meine, das dauert ja noch ein bisschen bei dir, aber du scheinst ja schon Gedanken darüber zu machen.
Ja, ich wollte eigentlich aus meinem Leichnam, denn da wollte ich gerne übrig, so Körperteile, die noch funktionieren und die übrig geblieben sind, anderen Leuten spenden und zweitens...
Organe möchtest du spenden?
Genau.
Ja. Mhm. Warum möchtest du das machen?
Ja,
das ist ja was, wo viele Erwachsene sogar sich vorscheuen, weil ihnen das nicht so ganz geheuer ist. Ne? Und du sagst mit 10 Jahren, also ich will später meine Organe spenden. Warum willst du das machen?
Ja, weil andere Leute, wenn denen, bei denen dieser Organ zum Beispiel nicht mehr funktioniert, dass man denen dann helfen kann, weil man selber braucht die ja dann nicht mehr.
Das ist also eher so der Hilfsaspekt. Also jetzt nicht unbedingt dieses du, der Philipp lebt da in irgendeiner Art und Weise weiter mit seinem Herz oder seiner Niere, sondern du willst da eigentlich mehr mit helfen.
Ja. Und ich wollte eigentlich auch noch gerne in meinen Sarg, also eine Dose haben, wo zum Beispiel jetzt ein paar Briefe von mir selber drin sind, wo meine privaten Angelegenheiten oder so drin sind.
Aber das ist ja dann was, eher was für dich und nicht für die Nachwelt. Ja. Also was soll oder was wird drin sein in dieser Dose und warum willst du die mitnehmen? Warum soll die keiner in die Finger bekommen?
Ja, eigentlich weiß ich das nicht so genau, aber ich will einfach gerne in meinen Sack Dinge von mir haben, die ich früher zum Beispiel in meiner früher sehr gemocht habe. Da halt auf diesem Blatt schreiben und
Also einfach Dinge, die dir angenehm sind, die du schätzt, einfach bei dir haben und mitnehmen.
Genau.
Das ist angekommen. Also dieser Aspekt mit der Organspende, Philipp, da würde ich gerne Michael Niehaus nochmal kurz zu fragen. Das ist ja tatsächlich etwas, das kann man ja so oder so sehen. Also Philipp sagt, er möchte gerne helfen, aber man könnte es natürlich auch so sehen, indem man sein Herz zur Verfügung stellt oder seine Leber oder seine Niere, lebt man im Grunde auch weiter in einem anderen Menschen.
Genau, also ich denke, bei der Organspende lebt man in zwei Ebenen weiter. Einmal wirklich in dieser ganz organischen, dass das Herz in einem dann anderen Körper weiterlebt oder ein anderes Organ. Aber ich denke, der andere Aspekt ist auch ganz wichtig, der Erinnerung, dass das Helfen, die Tat sozusagen. Philipp lebt durch die Tat der Organspende weiter in Erinnerung. Selbst wenn der Spender, weil es meistens ja anonym ist, gar nicht weiß, dass es der Philipp aus Wuppertal war, dessen Niere ich jetzt habe. Aber ich kann mich immer daran erinnern, es gibt einen Menschen, dem ich mein Leben verdanke, wenn ich diese Niere nicht von ihm bekommen hätte. Und insofern lebt auch Philipp dann weiter.
Philipp in Wuppertal, ein toller Aspekt. Danke, dass du uns davon erzählt hast. Tschüss. Und jetzt haben wir zum Schluss noch Angelika Schoppe aus Simmerath in der Runde. Hallo, Frau Schoppe.
Ja, hallo. Ach, ich wollte erzählen, ich habe mich in ein Haus eingekauft, ein altes Haus, um irgendwie Harmonieerinnerungen zu bewahren. Und habe auch ein Kind. Und ich habe so viel angesammelt, ganz alte Schätze. Und ich hoffe, dass mein Kind sich davon befreien kann. Und ich wünsche das auch, weil das mein Leben. Und ich möchte einfach nur, dass mit meinem Leben meine Sehnsucht dann auch meine verbleibt. Mhm. Also ich will nichts weitergeben. Ich
Sie wollen nichts weitergeben? Ah ja, aha.
Nein, nur nein. Nur die Erinnerung an mich, aber ich möchte von dem ganzen Gesammelten, dass sie sich befreien kann.
Haben Sie den Eindruck, dass das Ihr Kind belasten wird, diese gesamte materielle Erinnerung, oder warum?
Materielle ist es nicht, das ist, Material. Ja, das ist sehr belastend, weil so viel ist.
Okay.
Und ich hoffe, sie hat die Freiheit, das alles wegzuwerfen.
Aber liebe Frau Schoppe, wie möchten Sie denn gerne bei Ihren Kindern in Erinnerung bleiben? Oder bei Ihrem Kind? Sie haben gesagt, also Sie möchten eigentlich nur, dass die Erinnerung bleibt an Sie. Und wie hätten Sie es gerne? Wie möchten Sie gerne in Erinnerung bleiben bei Ihrem Kind?
Och, mein Stichwort war milde für meine Absonderlichkeiten.
Also einfach, wenn man an die Mutter Angelika Schoppe denkt, einfach ein gutes Gefühl haben, sagen, ja, das war eine gute Type.
Ein bisschen lächeln.
Die hat zwar viel Krimskrams gesammelt,
genau,
und hatte auch so ihre Ticks, aber im Grunde ihres Herzens war es eine gute Type.
Ja.
Das klingt sehr befreiend, was Sie sagen. Also es soll nichts übrig bleiben, außer ein mildes Gefühl und weg mit dem ganzen Kladderadatsch. Also,
genau so. Genau so.
Schön, dass Sie das hier zum Ende nochmal losgeworden sind. Angelika Schoppe in Simmerath, machen Sie es gut. Das war's von uns, von der Lebensart. Herzlichen Dank an Michael Niehaus für die Unterstützung in dieser Sendung. Mehr Informationen rund um unser Hörerthema finden Sie wie immer im Internet unter wdr5.de. Auch auf fabrikneuen Speicherkarten können sich Computerviren verstecken. Wie diese Schadprogramme dahin kommen und wie man sich vor ihnen schützen kann, das erfahren Sie unter anderem gleich bei Leonardo Wissenschaft und mehr mit Martin Winkelheide. Im Team der Lebensart waren heute Peter Ehmer, Werner Weber, Nina Hundhausen hat das Hörerthema vorbereitet und Steffi Klaus war im Studio. Machen Sie es gut.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.